Heute Morgen ist, Gott will an dir, an uns, aber ich sage ganz persönlich an dir, Großes tun, was es auch immer heißt. Großes. Wir haben gehört, sogar die ganzen Irrwege, die sich verlaufen, dass man woanders landet. Gott bringt uns zum richtigen Platz, an den richtigen Ort. Also Gott macht keinen Fehler. Okay, mein Thema ist so, wie gesagt, Gott will an dir Großes tun. Ich möchte bei dieser Gelegenheit euch einladen. Nehmt diese Einladungszettel, das sind Juni, noch ein paar Juni-Themen und dann Juli-Themen und dann ja, 1. August ist auch noch drauf. So, da sind alles Wissenswerte drauf, was so diese Zeit hier läuft, Freitag, Samstag und Mittwoch und Sonntag früh. Am Mittwoch wird das Thema sein, trenne dich von der Schubladentheologie. So immer eingepasst und in Schuhschachtel oder im Kindergarten, im großen Laufstall oder was es auch immer ist, diese Theologie, trenne dich davon. Wir haben ja die ganze Woche gehabt, es ging um Trennen von dem Kontrollgeist, trenne dich von deinen Ängsten, hör diese Kassetten dir an oder im Internet. Dann möchte ich einladen für Freitag, das Thema wird sein, Wege, die zu Gott führen. Es gibt viele Wege, die zu Gott führen. Du sagst ja bitte, Jesus ist der einzige Weg. Nein, aber Gott benutzt Mittel und Wege, um uns dort umzuleiten. Die meisten sind zu Gott gekommen über Umleitung. Keiner ist direkt zu Gott gekommen, gleich nach der Geburt zum lieben Gott. Also die wenigsten. Die meisten sind über Umleitung durch Probleme oder Umleitung Krankheit, Umleitung Esoterik, Umleitung Buddhismus, Umleitung Katholizismus, Umleitung das und jenes und so weiter, Irrlehre oder ja Atheismus, so auf Umleitung. Wir sind alle auf Umleitung zu Gott gekommen. Wege, wie man zu Gott kommt. Also es ist interessant, ich würde euch einladen dazu. Dann am Samstag, was habe ich vom Glauben? Was springt mir dabei raus? Ich will wissen, was habe ich vom Glauben? Ich will nicht umsonst glauben, nicht umsonst beten, nicht umsonst predigen. Was habe ich davon? So, das sind so die Themen. Wer heute noch nicht genug bekommen hat, der kann noch was kriegen. Wir haben um 14.30 Uhr, oder da bin ich auch dort, 14.30 Uhr bis 16 Uhr, noch kurz vorm Anpfiff. Kurz vorm Anpfiff. Ich werde versuchen, rechtzeitig Amen zu sagen. In der Kreis International Church in Residenzstraße beim, ja, das Haus des vom Caritas ist das schöne Namen, hat Haus zum guten Hirten. Haus zum guten Hirten, also kommt, seid herzlich eingeladen. In der Aula sind die Gottesdienst. Dann ist noch, was ich noch ankündige, Vorschau, Gemeindefreizeit in Karlitz. Bitte meldet euch an. Eigentlich sollten alle noch gehen und ich denke, das ist vielleicht das letzte Mal ist, dass wir dorthin gehen. Nützliche Gelegenheit, denn wir wissen nicht, wie oft und was wir noch können oder wie die Wirtschaftslage ist. Aber versuch mal mitzukommen und mitzufahren. Und wenn du nicht gehst, vielleicht hilfst du jemandem, dass er gehen kann, der gehen möchte und nicht das Kleingeld dazu hat. Okay, das nur nebenbei. Dann, was ich hier neu anfange in der Gemeinde, oder was heißt es nicht neu, schon alter Hut, das hat Gott mir mal irgendwo, wo ich mal oben im Flugzeug saß, den Impuls gegeben, macht das in der Gemeinde. Wir haben das ein Jahr etwa gemacht und wir machen es wieder, weil jetzt die Bibelschule läuft. Wir fangen Worte Ermutigung. Also, wenn du ein ermutigender Mensch bist, Ermutigung hast, Ermutigung geben kannst, Worte Ermutigung, jeden Freitag ab Juli. Jeden Freitag ab Juli, 10 bis 15 Minuten, und ich frage immer wieder ein paar Leute, so die das machen würden, gerne machen würden. Also mutige Leute, die andere ermutigen wollen und können. So, und das ist auch gleichzeitig zum Üben, wie predige ich, wie spreche ich, freies Sprechen. Mein erster Gottesdienst, den ich in meinem Leben gehalten habe, der Pastor ist verreist. Und er sagte, Johannes, du kannst die Bibelstunde leiten. Natürlich habe ich schon mir vorbereitet und mir Mut genommen und mit der Stoppuhr gestoppt, wie lange ich da schaffen würde. Also ich würde 30 Minuten prima durchkommen. Ich war nach 3 Minuten fertig. Dann habe ich gesagt, Geschwister, lasst uns auf die Knie gehen und Gott sagen können. Das war meine erste Bibelstunde. Nicht einmal 10 Minuten habe ich geschafft. Obwohl ich eigentlich eine halbe Stunde gut hätte sprechen können. Also ich stand vorm Spiegel, geübt und Stoppuhr dabei gehabt und alles vergessen. Inzwischen habe ich gelernt, wie man das macht, diese Freirede. Aber ich möchte Gelegenheit geben, denn wir wollen nicht nur in der Bibel lernen oder Bibelschule besuchen oder dieses Material durcharbeiten. Für was denn? Was habe ich vom Glauben? Das ist mein Thema. Und dass ich so mir Gedanken machte, ja, was haben wir davon? Wir lernen, wir möchten auch praktisch umsetzen und praktisch anwenden. Der Glaube muss praktisch angewandt werden. Also, wenn du diese Schule mitmachst und Freudigkeit hast, sprich mich mal an. Ich habe ja schon ein paar, also die ersten drei und so was ich auf dem Zettel habe. Also 4 Leute sind schon eingetragen, die sich sich angemeldet haben, ich könnte was machen. Nicht lang, 10 bis 15 Minuten. Du kannst auch 3 Minuten machen. Also du kannst auch in 3 Minuten sehr viel machen, so eine Telefonkurspredigt in 3 Minuten. So, Gott will dich gebrauchen, dich benutzen, mit dir Geschichte machen. Und Gott hat dich errettet für einen ganz bestimmten Zweck. Für einen ganz bestimmten Zweck, damit er durch dich eine Geschichte hat. Wie es unsere Schwester erzählt hat, den ganzen Rumlauf, da Steglitz und Wandlitz, was weiß ich, wo es noch überall. Und schließlich kam sie dorthin, wo sie hinkommen wollte. Und zwar, ich arbeite dort. Ich bin dort. Also, Gott will dich gebrauchen. Unsere Verlegenheiten sind oft Gottes Gelegenheiten, wie Gott uns dorthin bringt, wo er uns haben möchte. Weißt du, wenn Gott nicht an unserem Leben arbeiten würde, wäre unser Leben furchtbar langweilig. Aber so, wir gehen von Überraschung zu Überraschung. Wir kennen keine Langeweile. Gott hat dich errettet, damit du diese Eintönigkeit, dieses Einerlei durchbrichst in deinem Leben und dass du Gott was zutraust und dass du sagst, Gott macht mit mir Geschichte. Lass uns zusammen sagen, Gott macht mit mir Geschichte. Auch wenn es eine kleine Geschichte zu Hause ist, irgendwo in deiner kleinen Umgebung. Weißt du, die Welt braucht Geschichten, Gleichnisse, Beispiele, Vorbilder. Und Gott will dich benutzen. Gott zündet ein Licht durch dich an, sodass du leuchtest in deiner Familie, deinem Arbeitsplatz. Gott will mit dir Geschichte machen oder Geschichte schreiben. Er will andere durch dich anstecken. Wenn du brennst, brennen andere auch mit. Wenn du frierst, frieren andere auch mit. Also was bist du, Eiszapfen oder Fackeln? Du hast es in der Hand, was du sein kannst. Er hilft dir, damit du ihn preisen kannst. Gott tut Gutes an uns und Gott tut je länger, je mehr Gutes an uns, damit wir von Gott begeistert sind, von Gott entflammt sind. Mein Gott ist ein großer Gott, Halleluja. So, dass du das sagen kannst anderen Menschen weiter. Nicht was passiert ist oder nicht passiert ist, was wir nicht haben oder haben sollten und so weiter. Nein, wir haben einen großen Gott und er geht mit uns, wo wir auch sind. Er begegnet dir, damit du erzählen kannst, ich bin Gott begegnet, ich habe ihn erfahren und ich bin ein Wegweiser auf zum Herrn und so weiter. Gott benutzt uns. Er verwandelt dich, damit der Feind dich nicht mehr angreifen kann. Er verändert dich durch und durch, damit der Feind keine Macht an dir hat. Gott arbeitet an uns, damit der Teufel arbeitslos wird. Gott vollbringt Taten, er macht uns neu. Der Teufel kommt auf dich zu und er kennt dich nicht mehr, denn du bist eine neue Schöpfung in Christus, eine neue Kreatur. Er sagt, das ist doch der Matthäus, aber das ist er doch nicht, oder ist er doch? Und dann rätselt er zuerst mal eine Weile, bis er dich angreift. So, wenn du eine neue Schöpfung bist, hat der Feind an dir keinen Zugang mehr, der verwandelt dich und damit hat der Teufel weniger in dieser Welt zu sagen. Gott macht reich unser Leben. Er handelt an uns, er segnet uns, steht uns bei, führt uns so. Wir haben Gottes Erfahrungen. Und Gott will, dass sein Wille hier auf dieser Erde geschieht. Deshalb wirkt er Tag und Nacht an uns, dass sein Wille geschieht. Du und ich, jetzt, wir spielen keine Karten, aber du und ich, wir sind die Trumpfkarte Gottes. Der hat immer noch so im Ärmel irgendwo. Dann, wenn alles nicht mehr läuft, kommst du. Gebrauch dich, segne dich, steht dir bei. Du bist der Schlüssel Gottes für diese Welt. Deine Familie kannst du nur erreichen. Ich kann deine Familie nicht erreichen. Deinen Arbeitsplatz kann ich nicht erreichen. Du kannst es erreichen. Du bist Gottes Trumpfkarte für deine Umgebung. Gott regiert diese Welt durch Menschen. Der Teufel hat natürlich alles an sich gerissen. Aber Gott regiert die Welt durch Menschen. Wer baut Häuser? Der Teufel baut keine Häuser, der zerstört sie. Aber Menschen bauen die Häuser. Und Gott will, dass gläubige, heilige, gerechte Menschen Häuser bauen. Wer macht Musik? Menschen. Höchstens Vögel, Spatzen, Pfeifen. Aber Musik machen Menschen normal. Wer predigt? Menschen predigen. Hast du schon Bäume gehört, dass sie predigen? Gewiss. Du kannst von überall eine Predigt hernehmen. Aber diese Ansprache, so spricht der Herr, das kommt von Menschen. Und manchmal gute Menschen und manchmal schlechte Menschen, je nachdem, welche Menschen das tun. Stell dir mal vor, diese Welt ohne Menschen. Gewiss, wir hätten Dschungel und Urwald, aber wir hätten keine Häuser, keine Straßen, keine Autos, keine Flugzeuge, keine Züge. Wir hätten kein Brot, denn Brot wächst nicht an den Bäumen. Die muss man backen. Stell dir mal die Welt ohne Menschen vor. Leider das Problem, was wir in der Welt haben, wir haben zu viel schlechte Menschen und zu wenig gute Menschen. Ich meine jetzt Christen oder Nicht-Christen. Menschen, die Massenwelt Land auf, Land ab. Die wollen sich nur profilieren. Die suchen sich selbst. Die wollen alles haben, haben, haben. Der einen werden reicher und der anderen werden immer ärmer. Das ist diese Ungerechtigkeit. Aber Gott möchte durch dich und mich Gerechtigkeit in dieser Welt schaffen. Gute Zustände, die auch was abgeben, was mitgeben weiter. Und nicht Menschen, die die anderen ruinieren, die Welt ruinieren und zerstören. Gott will neue Menschen schaffen, also gläubige Menschen, selbstlose, friedfertige, glückliche Menschen. Und Gott möchte, dass die Welt schön ist, dass die Welt ein Paradies ist. Der Garten Eden sollte sich ausweiten und nicht einschrumpfen und klein werden. Deshalb hat Gott den Gottlosen den Kampf erklärt und sagt, ich schicke meinen Sohn, der soll den Himmel auf Erden bringen. Gott hat mit Jesus etwas ganz Neues hier in dieser Welt angefangen, bei dir und mir. Und Jesus sagt, ich will, dass ihr lebt, denn ich lebe auch. Gott lebt und Gott will, dass alle leben und gutes Leben haben. Deshalb verändert er dich und mich, deshalb heiligt er dich und mich, deshalb versucht er mich mit seinem Geist zu erfüllen, so damit wir uns wirklich entfalten können in dieser Welt nach dem Plan und Ratschluss Gottes. Das ist Gottes Wille, dass du dich entfaltest und dich entwickelst. Und zwar zum Guten, nicht zum Schlechten. Leider entwickeln sich viele Menschen nur zum Schlechten. Aber wir sollen uns zum Guten entwickeln. Das ist Gottes Wille, zum Guten sich zu entwickeln. So, bis er endlich das alles hat, was er haben möchte. Laute, happy Leute. Dass sein Reich kommt lauter Christen sind, lauter Gläubige sind, lauter gottesfürchtige Menschen sind. Aber das ist ein Prozess. Und es war ein sehr langer Prozess. Und Gott hat aber Geduld, mach dir keine Sorgen. Es kommt, wie Gott will. Und niemand kann das verhindern. Also, Gott hat Großes vor mit jedem Einzelnen und er arbeitet und bastelt an jedem Einzelnen. Und wir sind Gefäße seiner Gnade, seiner Herrlichkeit, seiner Größe. Erst wenn du das neue Leben aus Gott hast, hast du Lebensqualität. Ich meine, wirklich das Leben Gottes, nicht nur gespielt und nicht nur Theater. Es gibt so viel frommes Theater. Also man kann so lächeln, freundlich sein, aber das ist nicht das neue Leben. Neues Leben ist Christus in mir. Christus in mir und alles zu Gottes Ehre. Erst wenn du so richtig in dieser Welt gestorben bist, diese Welt dir nichts mehr bietet und dergleichen, dann stehst du erst auf und dann beginnt Lebensqualität für dich. Dann erfüllst du erst den Zweck deines Lebens. Und das ist, was Gott will. Gott will eigentlich zuerst einmal, dass wir, bitte haltet euch fest, sterben. Ohne Sterben gibt es keine Auferstehung. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, damit es Frucht bringt, damit es sich vermehrt, damit es sich multipliziert. Das Korn oder das Samenkorn muss in die Erde fallen. Das ist Gottes Plan und Wille. Und sterben. Und jeder Einzelne muss von uns sterben. Nicht wir, sondern Gott will sich durch uns entfalten. Aber wir müssen zuerst mal unser Ego, wie jemand hier gesagt hat im Zeugnis, unser Ego aufgeben, uns von unserem Ego trennen. Und dann passiert es. Du wirst hier geheilt. Und ich möchte jetzt ein paar Gedanken zur Heilung. Ich habe diese Tage über Prophetie gesagt, was Prophetie ist und nicht ist. Diese ganzen Weissagungen und Weibsagungen und Wahrsagungen und so weiter, was das nicht ist. Das habe ich gesagt, das könnt ihr euch anhören in den letzten Vorträgen und Predigten. Aber ich will jetzt auf etwas Eigentliche kommen, was mir ganz wichtig ist. Du bist für was Großes bestimmt. Und alles, was für dich bestimmt ist, ist nicht für diese Welt. Wenn das für die in dieser Welt passieren würde, dann würde der Teufel alles kassieren. Weißt du, wir sind alles auf die Ewigkeit angelegt. Jeder Dienst, jede Entwicklung, jede Prägung, jede Formung, jede Veränderung ist auf die Ewigkeit angelegt. Wir tragen Frucht, wenn wir gestorben sind. Du bist etwas Großes erst, wenn du in die Ewigkeit eingetreten bist. Dann bist du bei Gott, kannst nicht mehr zurückfallen. Du wirst hier geheilt für die Ewigkeit. Oder auch nicht geheilt für die Ewigkeit. Es ist besser, mit einem Arm in Reich Gottes zu gehen, als mit beiden in die Hölle. Steht in der Bibel. Also wir werden hier verstümmelt für die Ewigkeit. Wir werden hier geprägt für die Ewigkeit. Wir verlieren hier Dinge für die Ewigkeit, damit wir dort gewinnen. Das, was du hier verlierst, gewinnst du drüben. Und zwar verlierst um Jesu Willen, um des Reiches Gottes Willen, verlierst. Das, was du hier aufgibst, kriegst du wieder in der Ewigkeit. Manche Leute möchten hier alles haben, weil sie materialistisch eingestellt sind und die kriegen den Hals nicht voll. Alles hier haben. Nein, wenn du hier alles bekommst, hast du für die Ewigkeit nichts mehr drüben. Wenn du alle Segnungen hier vernascht, was hast du nachher drüben? Menschen, die keine Ewigkeit haben, die verstehen das nicht, was ich hier sage. Das ist zu hoch für sie. Das sind Fremdwörter, Chinesisch oder Böhmisch. So, sie verstehen das alles nicht. Aber wir sind auf die Ewigkeit angelegt. Die meisten Leute wollen jetzt und heute und hier alles haben. Mal gut sein. Gott segne dich dabei. Aber ich habe mehr davon, wenn ich drüben alles habe. Beim Herrn. Was habe ich dann davon, wenn ich schon jetzt hier alles bekomme und drüben habe ich nichts? Der Himmel ist leer für mich. Deshalb heißt es in der Bibel, sammelt Schätze, die oben in der Herrlichkeit sind. Wenn du hier etwas bekommst, das ist alles nur vorübergehend, zeitlich. Und alles ist zeitlich. Jedes Glück dieser Welt ist zeitlich. Gesundheit ist zeitlich. Du bist gesund heute und morgen ist deine Gesundheit vielleicht schon futsch. Wahre Christen sind Menschen, die für eine andere Welt leben. Also das ist, wozu du bestimmt bist. Du bist eigentlich nicht für diese Welt bestimmt. Du bist zu schade für diese Welt, wenn du ehrlich bist. Gott hat dich für den Himmel berufen, für sein Reich. Deshalb beten wir, dein Reich komme. Wahre Christen sollten eine andere Einstellung haben und sich auf was anderes fixieren, nämlich auf die Ewigkeit, auf den Thron Gottes. Vater unser, der du bist im Himmel. Das ist ein Gebet. Wir sollten andere Prioritäten haben. Deshalb trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nichts anderes. Also du erwartest das Große erst, wenn du drüben bist. Hier, dann holen die Tyrannen, die Diktatoren, Menschenknechte. Aber wenn du in der Ewigkeit hast, dir kann niemand was stehlen. Niemand kann dir deine Krone rauben. Deshalb, du sollst deine Krone hier halten, was du hast. Am besten, du gibst gleich schon nach drüben. Deine Krone, deine Ehre, alles, was du bist. Viele Menschen wissen nicht, was das Große ist. Für mich persönlich das Beste und sogar das Allerbeste kommt. Gott hat wunderbare Dinge bereitet für die, die ihn lieben. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, keines Menschen Herz geglaubt hat. Gott hat für die Dinge bereitet. Weißt du, wo willst du das in dieser Welt genießen? Die Leckerbissen. Stell dir mal vor, die ganzen Leckerbissen, die es überhaupt gibt. Der Weg über die Zunge ist nur so lang. So, deine Zunge ist höchstens so lang. Zwischen Daumen und dem Zeigefinger. Und die leckerste Speise, selbst wenn die noch so lecker ist, aufgegessen, im Magen gibt es keine Geschmacksnerven. Ist aufgegessen. Und die Frau hat gekocht oder gebrutzelt und gemacht und tagelang da gesessen, den Saumagen einziehen lassen, so lang angelegt. Und dann ist in 5 Minuten alles aufgegessen. Das ist alles zeitlich. Aber wir werden genießen und ernten. Die Bibel sagt, wir werden ernten in der Bibel ohne aufhören. Das ist für den Himmel bestimmt. Deshalb, es lohnt sich, sich einzusetzen für das Reich Gottes und dafür zu leben. Viele Menschen wissen nicht, was sie hier alles erleben. Die machen sich da Gedanken, das ist also nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich möchte ganz bewusst heute sagen, Geschwister, ich möchte euch aufklären und sagen, weißt du, wenn du an den Heiland glaubst, das ist Kampf, das ist Stress, das ist Anfechtung. Und wir sind für die Ewigkeit bestimmt. Und das Leben hier ist für mich nur ein Vorspann von dem, was drüben kommt. So Vorspiel, nur eine Kostprobe. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Also du kostest, oh, jetzt habe ich Appetit, jetzt will ich unbedingt dorthin. Was hält mich noch auf? Weißt du, das, was du hier erlebst, und für mich persönlich war, warum ich mich bekehrt habe, habe ich mich gefragt, kann das wirklich alles sein? Erreichst das? Machst das? Erlebst das? Dann habe ich gefragt, ist das wirklich alles? Gehst überall hin? Siehst das alles? Bist dabei? Und dann frage ich mich, ist das wirklich alles? Und ich bin zum Schluss gekommen, das kann unmöglich alles sein, was ich hier in dieser Welt erlebe. Ob jetzt Sex ist, ob Wohlstand ist, ob Ehre ist, ob Anerkennung ist oder was es auch immer sein mag. Ist das wirklich alles? Und ich muss sagen, nein, es ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Und dieses mehr will ich und dieses mehr kriege ich hier auf dieser Welt nicht. Ich suche also, was außerhalb der Welt ist. Und deshalb kommen viele Menschen zu Esoterik, New Age oder was auch immer. Die suchen mehr. Deshalb kommen Menschen auch zum Glauben, weil sie mehr suchen als im Kaufhaus, im Supermarkt oder wo das auch immer sein mag. Gott hat uns so viel zu geben und wir sollten das nur entdecken. Weißt du, man ist jung, schön, hübsch und nett und was passiert? Plötzlich alterst du, Haare gehen aus, hast Runzeln, siehst nicht mehr gescheit, hörst nicht mehr gescheit, kannst nicht mehr richtig laufen. Und dann fragt man sich, ist das wirklich das Leben, wofür ich gelebt habe, gearbeitet habe? Oder Du arbeitest und schuftest und rackerst dich zu Tode fast und dann am Schluss kriegst nicht mal eine gescheite Rente. Hast eingezahlt und so weiter und kriegst nichts mehr. Weißt du, ist das wirklich alles? Lebst du nur für das Sichtbare, Vergängliche oder hast du noch mehr, was du erwartest? Und die Menschen, wenn sie ein bisschen normal denken, sie spüren, wir leben in einer vergänglichen Welt und wir sind hier, um etwas auszubrüten. Hier etwas zustande zu bringen für die Ewigkeit. Wir gehen da so konsequent auf ein Ziel, das uns vielleicht jetzt nicht gerade sichtbar, nicht bekannt ist. Was werden wir sein? Hast schon mal dich drüber nachgefragt, was wirst du im Himmel sein? Ein Erzengel, ein Seraphim, ein Cherubim oder nur so Dienstengel? Weißt du, meine Bibel sagt, wir werden ihm gleich sein. Wir werden mit Christus regieren. Wir haben eine große Bestimmung, Könige und Priester zu werden. Aber hier auf dieser Welt wirst du kein Priester und kein König und nicht einmal ein Prophet. Aber wir haben eine große Berufung, Könige, Priester und Propheten Gottes zu sein. Und das werden wir in der Ewigkeit voll unserer Berufung alle Register ziehen und ausnützen. Hier nehmen wir immer ab. Wir werden geboren, um zu sterben. Und wir werden immer mehr los. Am Schluss musst du alles hergeben, hast nichts mehr. Sogar das Leben. Alles musst du hier lassen. Und das meiste, was hier passiert, passiert gar nicht mit unserem Willen. Ich will das gar nicht. Ich will nicht alt werden. Ich will nicht krank werden. Ich will nicht sterben. Aber ich muss. Das ist der Lauf der Dinge. Es passiert, ob wir einverstanden sind oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, das passiert. Das ist der Wille Gottes, weil Gott uns angelegt hat für was Großes. Es passiert der Wille Gottes, des Schöpfers. Und du kannst wenden, wie du willst. Ja, du kannst noch so viel Vitamintabletten schlucken, noch so viel Traubensaft trinken, noch so viel beten. Du wirst sterben. Und deshalb ist so wichtig, sich darauf vorzubereiten. Was wird nach diesem Leben sein? Wie wird mein Leben aussehen? Und sterben müssen wir alle. Nicht, dass ich jetzt hier mit dem Tod drohe. Keine Sorge. Der Mensch ist gesetzt zu sterben. Und dann heißt es, das kommt das Gericht. Aber ich warte nicht auf das Gericht, sondern ich warte auf den Himmel. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Das passiert erst im Himmel. Und erst im Himmel gelten all die schönen Verheißungen, die wir so festklammern und sagen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. In dieser Welt, wenn du ganz ehrlich bist und dir nichts vorspielst und vormachst, da fehlt dir eine ganze Menge. Den einen fehlt die Frau, dem anderen fehlt der Mann, dem einen fehlen die Kinder, dem anderen fehlt die Arbeit, dem einen fehlt das Geld, dem einen fehlt die Wohnung. In dieser Welt ist nichts Vollkommenes. Selbst die Sonne, einmal ist zu heiß, einmal ist zu kalt und hat Sonnenflecken. So, das Vollkommene, erst wenn das Vollkommene kommt, dann geht's uns gut. So, Gott prüft uns, wie werden wir, wie entwickeln wir uns, das ist unser Platz hier. Und es geschieht, so wie der Meister es will. Wir sind der Ton und er ist der Töpfer und er formt uns. Er macht aus dir das, was er sich vorgestellt hat. Und wir werden geboren, zeugen Söhne und Töchter und sterben. Deshalb, die Bibel legt so großen Wert auf die Stammbäume. Wir werden geboren, wir zeugen Söhne und Töchter und sterben. Das ist der Lauf der Dinge. Da kommst du nicht vorbei. Aber Gott will was ganz was anderes für uns. Er will, dass dieses Leben, das er uns gegeben hat, ausgefüllt wird. Wir haben eine Geschichte im Danielbuch. Da plötzlich eine Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tekel, Ophrasim, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. König Belsatzer, was ist aus deinem Leben geworden? Und Gott wiegt, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Und Gott probiert, wie viel Substanz bringt dein Leben, was bringt dein Leben wirklich? Du kannst für geboren werden und sterben kannst nichts dafür. Das suchst du nicht raus. Aber was bringst du in dein Leben hinein? Und Gott hat dich bestimmt, dass dein Leben nicht leer bleibt, dass du aus deinem Leben was machst. Wenn du schon aus dieser Welt gehst, dass du schon drüben Namen hast, einen Titel hast, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes und Gott wird seine Kinder nicht untergehen lassen. Die Frage ist, was will Gott von uns und mit uns erreichen? Was für Absichten führt der Herr mit dir und mit mir? Gott hat für uns den Himmel vorgesehen. Nummer eins. Wir sind zwar auf dieser Erde und aus dieser Erde, wir sind Staub, aber die Erde ist nicht mein Heim. Mein Heim ist drüben in der Höhe, über Wolken weit, in der Herrlichkeit. Wir sind von Gott und für Gott bestimmt. Wir sind ja der Ableger Gottes. Wir sind bestimmt, mit Christus zu regieren. Das ist die große Berufung. Und hier werden Könige, Priester und Propheten ausgebildet. Hier werden Prediger ausgebildet, die nachher in der Ewigkeit Gott loben und preisen. Anbetungsleiter. Weißt du, hier werden Anbetungsleiter ausgebildet, dann in der Ewigkeit die Engelchöre dirigieren. Gabriel, lauter. Michael, bisschen nicht so laut. Und wir werden über die Engel herrschen, steht in der Bibel. Du kannst nicht mal über den Teufel herrschen und wirst über die Engel herrschen. Deshalb hier wird gelernt, zuerst mal die Dämonen unter Kontrolle zu halten. Deine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Deine Verletzungen, Empfindungen, weiß ich sonst noch was, unter Kontrolle zu halten. Wir lernen hier, Feste zu feiern. Geschwister, Gottesdienst ist ein Fest. Gottesdienst ist ein Fest. Nicht ein Jammerhaufen und Klagen, ach, das habe ich nicht und das habe ich nicht und das fehlt mir. Gottesdienst ist ein Fest. Paulus und die Antiochien, die Geschwister, die feierten Gottesdienst. Auch wenn es nur zwei sind, die feiern Gottesdienst. Auch zwei Leute können Gottesdienst feiern. Da müssen nicht 20, 2000 oder 200 sein. Auch zwei können Gottesdienst feiern. Wenn Gott da ist, ist ein Fest. Ein Jubelfest. Da wird gejubelt und gejauchzt. Sie feierten Gottesdienst und dann spricht der Heilige Geist. Gottesdienst wird, muss gefeiert werden. Und kannst du, verstehst du hier zu jubeln, zu staunen, zu wundern? Und weißt du, wozu du hier bestimmt bist? Zum Halleluja sagen. Hosianna! Lobe den Herrn, meine Seele. Dazu sind wir hier. Und die ganzen Klageweiber, die kannst du rausjagen mit Birkenbesen. Wir sind, um Gott zu loben hier und zu preisen. Erkenne deine wahre Bestimmung. Wir sind nicht hier in dieser Welt zu leiden. Weißt du, was Paulus sogar über Leiden sagt? Wir rühmen uns der Trübsal, wir rühmen uns der Leiden. Du solltest sagen, danke Herr. Also mit Schuhe oder ohne Schuhe, ich preise Gott. Mit dem Fuß, Bein oder ohne Bein, mit Hexenschuss oder ohne Hexenschuss, ich preise den Herrn. Die meisten Leute können das nicht. Die können nur jammern. Da sind sie Spezialisten und Deutsche sind Weltmeister im Jammern. Habe ich irgendwo gelesen. Ob es war, das weiß ich nicht. Aber wir sollten Weltmeister werden im Loben und Danken. Im Loben und Danken. Wir sollten Weltmeister werden und anfangen, Gott zu loben und zu preisen, was das Zeug hält. Alle Register ziehen. Wir sind hier nicht auf dieser Welt zum Siechen, zum Krepieren, zum Sterben. Weißt du, der Tod ist nur so der Übergang. Das ist nur eine Tür, die aufgemacht wird, damit wir schneller ins Reich Gottes kommen können. Corrie ten Boom hat gesagt, das ist der alte Diener des Hauses, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder Gottes heimkommen. Das ist Sterben. Sterben ist für uns kein Sterben. Weißt du, wir sollten, oh, jetzt muss die arme Seele gehen. Nein, wir sollten froh sein, dass die Seele geht. Dass die Seele dieser Welt entflieht, denn unsere Bestimmung ist was Großes. Was wir hier sind in der Gemeinde, wir sind auch in der Zubereitung, das ist so Exerzierplatz. Da wird geübt, trainiert. Wir machen hier Trockenübungen für den Himmel. Und weißt du, was Trockenübungen ist? Wir tun so, als ob. Und deshalb sagt Paulus, unser Wandel ist bereits im Himmel. Wenn wir zusammenkommen, wir sollen so zusammenkommen, als wenn wir schon im Himmel wären. Wir vergessen die ganze Welt, wir vergessen Schmerzen, wir vergessen Mangel, wir vergessen Komplexe, wir vergessen Krisen, wir vergessen Katastrophen. Wir loben den Herrn. Und wenn du anfängst, den Herrn zu loben, spürst du deine Schmerzen nicht mehr. Du spürst nur die Schmerzen, weil du den Herrn nicht lobst. Weißt du, Narkose, was ist eine Narkose? Wenn die Krankenschwestern fragen würde, was ist Narkose? Lachgas. Narkose ist Lachgas. Das atmest ein und bist weg. Wenn du den Heiligen Geist einatmest, bist du weg in dieser Welt. Du spürst den ganzen Klump nicht, was dich so umgibt, oder den ganzen Shit, was dich so belastet. Gott hat dich für was Großes bestimmt. Nicht zum Jammern und zu klagen, zu siechen, auf alle vier zu kriechen. Nein, um Gott zu loben und zu preisen. Das ist deine Bestimmung, zu staunen. Wie groß ist mein Gott? Kein anderer wie er. Erkenne deine wahre Bestimmung. Wenn das so wäre, wenn alles nur ab, wie tiefer, noch mehr zerbrochen, noch mehr Schwierigkeiten, noch mehr Probleme. Wenn das alles wäre, dann wäre Gott ein Versager. Dann wäre der Teufel Sieger und der Teufel würde dem Herrn das Handwerk verpatzen. Aber das ist nicht der Fall. Wir sind hier, um Gottes Ruhm zu mehren, Gottes Werke zu verkündigen. Und je mehr du in Verbindung mit Gott bleibst, desto schneller und größer ist deine Berufung im Herrn. Und desto näher bist du dem Himmel. Wir sollten Gott loben und preisen. Eigentlich sollten wir aufstehen und sagen, Halleluja, Halleluja. Weißt du, ich predige gerne in farbige Gottesdienste. Und wenn ich so denke an England, zuerst einmal habe ich gesagt, Mann. Weißt, da steht der Bruder auf, gib ihm. Und Halleluja. Wo sind wir? Weißt, ah, wunderbar, gut ist Gott, gnädig ist, barmherzig. Weißt du, das ist deutsche Mentalität. Nein, wir sollen die Größe Gottes begreifen. Wir sollen von Gott begeistert sein. Enthusiasmus. Weißt du, was Enthusiasmus ist? Schau die Leute beim Fußballspiel. Pass auf, wenn die Deutschen heute ein Tor schießen. Die gehen auf die, ja, die springen zum Fenster raus, wenn es sein muss. Vor lauter Freude. Die hüpfen wie die Mastkälber. Steht's in der Bibel. Aber die Christen, Halleluja, wir haben ein Tor geschossen. Wo ist deine Begeisterung für den Herrn? Weißt du, Gott hat uns bestimmt, damit wir in dem Himmel dem Teufel den Rang ablaufen. Ja, der Teufel war der Anbetungsengel, der Thronengel, der für den Lob Gottes zuständig war. Und der wollte Gott nicht loben. Der konnte, aber der wollte nicht. Und wir können Gott loben. Und die Frage ist, wollen wir auch richtig den Herrn von ganzem Herzen? Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Dazu bist du bestimmt. Deine Finger sollen den Herrn loben, weißt du, so flattern, deine Füße sollen flattern, dein ganzer Körper muss in Bewegung sein, alle deine Knochen sollen Gott loben, deine Gebeine, deine Nerven. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Und alles, was du hast, lobe den Herrn. Das ist unsere Bestimmung, wir sind zum Lob Gottes geschaffen. Wenn du mit Gott verbunden bist, fängst du an zu leben. Weißt du, wenn du Gott lobst, Gesundheitskräfte fließen rein, Glaubenskräfte fließen rein, Freudeströme fließen rein. Ganz einfach. Wenn du Gott dienst, dann kommt er dir entgegen, dann sagt er, komm, Matthäus, ich sing mit dir mit. Ja, und wir singen beide ein Duett, Gott und du und ich. Da haben wir schon ein Trio. Und wenn noch jemand kommt, haben wir ein Quartett. Wenn noch einer kommt, haben wir ein Quintett. Und wenn noch einer kommt, haben wir ein Sextett. Und dann haben wir einen Chor, was Gott lobt und preist. Aber du musst von Herzen Gott loben und preisen. Ich ermutige dich, diene einfach Gott. Sie feiert in den Gottesdienst. Und dann erreichst du deine wahre Bestimmung, deine wahre Größe. Weißt du, und so wie ich jetzt die spanische Schwester, die aus Brasilien kommt, hier nach vorne geholt, du kannst Spanisch, du sollst Spanisch singen. Also, weißt du, du kannst singen, du sollst nicht in deiner Reihe sitzen und im Himmel wird es passieren, Gott wird dich von hinten holen, komm nach vorne, du kannst die Sprache, du kannst das Lied, du kennst das Lied, du kannst vom Heiland singen in deiner Sprache. Und wenn du das unten gelernt hast, Paulus um Mitternacht, er lobte den Herrn in Philippi. Fang an, Gott zu loben um Mitternacht, nachts im Traum, da passieren große Dinge manchmal. Erlaube Gott, dass er sich für dich einsetzt. Da, wo du am wirkungsvollsten bist, dass er dich da pusht und hinbringt, wo du das Optimalste aus deinem Leben machen kannst. Und weißt du, es sind nicht deine Wege, sondern Gottes Wege. Seine Gedanken sind nicht deine Gedanken und seine Wege sind nicht deine Wege. Gott hat was Großes mit dir vor. Aber du sagst, ich sitze ja hinten und tue nichts. Es wird höchste Zeit, dass du aufwachst, dass du was unternimmst. Christen sind Unternehmer. Die unternehmen immer was. Die lassen die Dinge nicht so schleifen und ja, komm, nimm die Stunden, wie sie kommen. Gott will, dass du über deinen Schatten springst, dass du deine Grenzen erweiterst, die Pflöcke, du hast was erreicht bis jetzt in deinem Leben. Und ich predige nicht, dass du dich profilierst irgendwie, nein, dass du im Namen Gottes deine Grenzen für Gott erweiterst. Ich kann schon singen, jetzt muss ich noch ein Musikinstrument spielen lernen. Das ist das Nächste. Ich habe mich so gefreut, als der Frank da war. Der Frank hat hier zum ersten Mal Englisch übersetzt, den Billy. Frankie. Und dann hat er hier zum ersten Mal gesungen und jetzt hat er gesagt, ich habe einen Eindruck, Bruder Matthäus, kann ich zu euch kommen, bei euch Anbetungslieder singen, die habe ich geschrieben oder von woanders. Und war das nicht schlecht, oder? Wie war's? Da hat man das Herzen gesungen, von Herzen. Und das, was man von Herzen tut, berührt auch das Herz Gottes. Vielleicht ein bisschen anders, wie wir bisher gesungen haben, aber Gott berührt unser Herz, weil sein Herz berührt ist. Er möchte was für Gott tun. Er sagt, der Billy ist in Australien, ist dort gut aufgehoben und ich bin frei und ich möchte was für den Heiland tun. Habe ich gesagt, komm her, Berlin ist frei. Und da kommt der Mann auf seine eigenen Kosten von Trier bis nach Berlin, um uns ein paar Liedchen, mit uns zusammen ein paar Lieder zu singen. Weißt, fang an, deine Gaben zu gebrauchen. Wenn du hier nicht singen kannst, dann singst du halt auf dem Leopoldplatz. Irgendwo kannst du deine Stimme gebrauchen. Wir haben einen Gottesdienst gehabt, Freigottesdienst in Augsburg, ich werde nie vergessen. Wir sind draußen, haben wir geübt und gesungen mit Gitarren und Mandoline und Banjo und so und Akkordeon. Und haben wir gesungen und gespielt und es waren, die Leute sind alle weggegangen. Wir haben nur, eigentlich haben wir nur für Spatzen gesungen. So kam es uns vor, alles umsonst. Aber dann haben wir gesehen, hinterm Busch, da steht einer und der lauscht. Weißt du, was wir tun? Wir tun das, was wir können, und das andere macht der liebe Gott. Und der Gottesdienst war der Freigottesdienst war zu Ende. Wir sind in der Versammlung, plötzlich kommt auch ein so Fremder rein und sagt, ja, frag mal, wo kommen Sie her? Ich war, Sie haben auf der Straße gesungen und ich nehme den Hut ab vor Ihnen. Dass Sie so viel Zivilcourage haben, für niemanden zu singen, nur für die Büsche und nur für Spatzen und so. Diese Leute möchte ich sehen, wie leben Sie, was machen Sie, was tun Sie? Die nur für Spatzen singen. Und der Mann hat sich bekehrt, ist Christ geworden, nur weil wir für Spatzen gesungen haben. Für wen singst du? Für wem dienst du? Weißt du, Gott benutzt oft Kleinigkeiten und gerade das, was nichts ist, zu seinem Lob und Ehre. Da stehst du da und singst für Spatzen. Weißt du, das ist deprimierend. Sing eine Stunde oder zwei draußen und die Leute gehen vorbei, schütteln mit dem Kopf oder verstecken sich hinterm Busch. Verstehst du? Und sagst, Herr, aber wir dienen nicht Menschen, sondern wir dienen Gott. Und das ist das Ausschlaggebende. Wir singen zur Ehre Gottes. Und wenn die Menschen uns nicht zuhören, dann hört der liebe Gott oben im Himmel. Wenigstens, denke ich wenigstens. Kann so sein. So, wir sollen Gott dienen. Zur Zeit und zur Unzeit. Gelegen und ungelegen. Und die Ergebnisse kommen. Ich habe immer festgestellt, wenn wir Gott dienen, es springt immer was raus. Wenn wir von Gott einen Auftrag haben, was zu tun. Eines Tages, mein Sohn und der Cornelius und ich, wir plötzlich haben wir so eine Eingebung gehabt, wir plakatieren. Wir haben noch so viele Plakate, die sind hier in Berlin noch nicht verklebt. Und dann nehmen wir, und die Plakate halten Berlin nicht lang, dann habe ich mir einen Besenstiel gekauft, wo man hochfährt, bis nach oben. Und dann haben wir am Alexanderplatz plakatiert. Am nächsten Wochenende ist ein junges Mädchen bei uns im Gottesdienst, kommt von Alaska. Und sagt sie, sie hat das Plakat am Alexanderplatz gelesen. Da irgendwo hoch aufgehängt. Zuerst hat sie sich über das Plakat geärgert. Sie hat gedacht, also das, meine Mutter, die verfolgt mich. Das war nicht die Mutter, der liebe Gott hat sie verfolgt. Sie ist von zu Hause abgerannt, rauschgiftsüchtig und was sie so war und kommt in der Friedrichstraße zum Herrn Jesus und wird gläubig. Unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Die Arbeit für Menschen, die ist umsonst. Die kannst vergessen. Aber die Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Sogar jedes Plakat, jeder Zettel, den wir verteilen oder verteilen im Namen Gottes aus Liebe zu Gott. Ich denke nur an unseren Timo, der jetzt irgendwo, glaube ich, in Marburg ist. So, ich denke nur an ihn. Er kam zu uns zum Glauben. Er hat ein Traktat auf der Straße gefunden. Jemand hat es hingeschmissen. Und ich sag dir, wenn du von Gott etwas tust, selbst wenn die Leute wegschmeißt und du für Spatzen singst, Gott macht was Großes draus. In der Welt ist es klein und gering. Und unscheinbar, bedeutungslos. Aber bei Gott ist das was Wertvolles. Wenn es aus Liebe geschieht, im Glauben geschieht, im Heiligen Geist geschieht. Und wenn es nicht an den anderen Leuten was passiert, passiert an dir am allermeisten. Weißt du, Gott hat Großes mit dir vor. Du denkst, jetzt werde ich Missionar. Wenn ich euch fragen würde, wer will Missionar werden, sind alle gleich dabei. Oder Evangelist, oder Apostel, oder Prophet. Gott hat dich zu König und Priester bestimmt. Aber weißt du, Gott will dich selbst qualifizieren. Gott will dich selbst ausbilden. Du gehst zum Heiland in die Bibelschule, nicht bei mir. Der Heiland ist der Bibellehrer, Meister. Ich weiß von meinem eigenen Leben. Die besten Lektionen habe ich vom Heiland selber gekriegt. Und immer so über die Hintertür, so von hinten rum. Mit Widerhaken. Da kommst du nicht mehr los. Da verteile ich Traktate, kennst du Jesus? Natürlich. Weißt du, wir predigen gerne anderen Leuten was vor und beten anderen Leuten was vor und machen anderen Leuten was vor. Kennst du Jesus? Ich habe Traktat und da gebe ich einem Herrn, weiß ich noch wie heute, und habe mich schon gefreut, Herr segne den Mann, der liest das Traktat. Und dann kommt er zurück und bringt das Traktat mir zurück und sagt, Dankeschön, mein Herr, eine Frage, kennen Sie Jesus? Ja, freilich, ich bin Pastor, bin getauft, bin wiedergeboren, was weiß ich, was ich für alles schon hinter mir habe. Herz- und Gehirnoperation. Das erzähle ich ihm alles. Und natürlich, zuerst, nein, kennst du, wir wollen ja anderen was predigen. Aber dann liege ich in meinem Bett und der Heilige Geist spricht zu mir, Johannes, kennst du mich wirklich? kennst du mich wirklich? Und weißt du, was mit mir passiert ist? Ich habe gesagt, Heiland, vergib mir. Eigentlich kenne ich dich gar nicht so. Ich kenne die Bibel, schon x-mal durchgelesen, predige anderen Leuten, bin sogar ordinierter Pastor. Aber dich kennen, Heiland, hilf mir. Und weißt du, was ich gemacht habe? Angefangen zu beten und zu fasten, weil ich ihn zu wenig kenne. Und noch mehr kennenlernen möchte. Und das ist, wie Gott uns qualifiziert, wie Gott uns in die Schule nimmt, wie uns auf die Seite nimmt, wie uns zum Fasten und Beten bringt. Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Ja, Gott will uns was lehren und was zeigen. Wenn wir versagen, durch unser Versagen lernen wir mehr als durch unsere Triumphe. Durch dein Fallen, Straucheln und was auch immer ist. Gottes Macht offenbart sich in Kleinigkeiten. Wir denken nur Zelle, Atom und so weiter. Brauche ich da nicht vieles sagen. Die Gene. Wenn Gott dich profilieren will, bitte, jetzt halt dich fest, schnall dich an. Es kann gefährlich werden. Wir kommen in Turbulenzen. Schnall dich an. Wenn Gott dich profilieren will, demütigt er dich. Wenn Gott dich profilieren will, demütigt er dich. David sagt, Psalm 119, 71, als du mich groß machen wolltest, hast du mich gedemütigt. Wenn Gott dich groß machen will, demütigt er dich. David war sehr gedemütigt, Psalm 119, wenn wir dann weiter Vers 107 lesen. Er demütigt meine Kraft. Du spürst etwas, betest dreimal, lieber Gott, nimm diesen Pfahl im Fleisch mir weg. Und es wird statt besser schlechter und schlimmer. Und dann bekommst du vom Herrn ein Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du mich groß machen willst, und Gott will dich groß machen, deshalb sei nicht entsetzt, wenn du irgendwo so eins auf dem Deckel bekommst. Und deine Wünsche nicht erfüllt werden, deine Gebete nicht erhört werden, oder vor einem Hindernis, oder einer Blockade stehst. Du demütigst, du willst, aber du lernst etwas in der Demut, wenn Gott dich demütigt. Herr, bei dir, Jesaja 57, Vers 15. Der Herr ist bei denen, die gedemütigten Geistes sind. Die kapieren, um was es geht. Herr, nicht wir. Ohne dich können wir gar nichts tun. Das ist die Demütigung, die wir erleben durch die Gnade Gottes. Nur so kann Gott uns erquicken. Wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, fängt Gott an. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Und Gott will dich groß machen. Das kannst du wieder in Schnalle abmachen. Wir gehen weiter. Bevor Gott einen groß macht, lässt er etwas passieren. Das weiß kein Mensch vielleicht, aber du weißt es. Dein Herz weiß es. Gott arbeitet an deinem Herzen, da drückt er und feilt und schleift er, damit der Mensch nachher nicht sagen kann, ich hab's gemacht. Mit unserem Geld haben wir das bezahlt. Ich habe dem Mann geholfen oder der Frau. Das ist mein Werk, meine Gemeinde, meine Arbeit. Das ist nicht meine Arbeit und nicht mein Werk und nicht meine Gemeinde. Es ist Gottes Werk und Gottes Arbeit. Und wenn ich meine Arbeit mache, vergiss es, geh nach Hause, bist am falschen Platz heute. Es ist Gottes Werk. Wenn es nicht mehr Gottes Werk ist, wir sollen einpacken und schließen diesen Laden. Das ist nur ein Saftladen. Aber die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Da kann der Teufel einen schütteln, wie er will. Da kann die Hölle aufbrechen, wie er will. Gott bereitet uns für etwas Großes. Ich bin davon fest überzeugt. Jeden Einzelnen. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Weißt, er hat Pläne. Nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens, der Heilung, der Genesung, der Erquickung. Je größer ein Turm sein sollte, desto tiefer muss er graben werden, bis die Fundamente gelegt werden. Gott geht mit uns, bevor er uns groß macht, in die Tiefe. Aber das wollen wir meistens nicht. Wir wollen gleich ein Wolkenkratzer werden. Gleich Himmelfahrt. Aber was ist, bevor der Herr Jesus in den Himmel gegangen ist? Geschwister, liest eure Bibel. Bevor Jesus in den Himmel gegangen ist, er ist hinabgestiegen an den untersten Örter der Hölle. Er ist hinuntergestiegen an den untersten Örter der Hölle. Und es ist wichtig, dass du weißt, die Höhe kommt, das Große kommt, wenn wir runtersteigen, runterfahren, runtergehen in die Tiefe. Also Fundamente werden in der Tiefe gegraben und gelegt. Und je tiefer, desto besser. Gott wollte mit Moses Geschichte machen, so wie er mit dir, mit mir Geschichte machen möchte. Gott hatte das gleiche Vorhaben immer noch. Er durfte gar nicht geboren werden, hat schon da angefangen. Jungs, Mädels, wir mögen Mädels, aber wir wollen keine Jungs haben. Hebräer die müssen gleich in den Nil geworfen werden. Er durfte kein Junge sein. Er fühlte sich am Königshof nicht richtig platziert, fühlte immer, bin Ausländer irgendwie. So ein Semit, einer, der aus vom Jenseits kommt. Er wurde zum Mörder. Das musste dann in die Versenkung gehen. Dann musste, weißt du, dieser hohe Geist Moses wurde so gedemütigt. Mensch, kümmert sich doch auf mit dem Geblöke da, blöde Schafe. Der studiert hat, Archäologie, Rhetorik und was weiß ich, Militär und alle möglichen Techniken, alles hat er studiert, wurde in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen, hört den ganzen Tag nichts anderes. Nur die Musik. Und da wirst du blöd, wenn du das den ganzen Tag hörst. Und das noch 40 Jahre. Also das ist, dass dieser gescheite Mann das ausgehalten hat. So, wenn du mich groß machst, demütigst mich. Muss die Schafe seines Schwiegervaters hüten, nicht einmal, dass seine Schafe waren das, konnte seinen Beruf nicht ausüben, muss eine primitive Arbeit verrichten, er traut sich selbst am Schluss nicht mehr so zu. Sein ganzes Image ist so lädiert. Als der liebe Gott zu ihm sagt, Moses, du sollst zum Pharao gehen und mein Volk befreien, sagt der Herr, bitte, ihr habt nichts anderes die letzten 40 Jahre gehört wie meh. Ich kann nicht reden. Ich kann nicht sprechen. Bin ich begabt? Und er war wirklich begabt. Aber er fühlt sich unwürdig. Und das ist der Moment, wie Gott einen nach oben bringt. Als er sich selbst unfähig fühlt und empfindet. Oder Salomo wird zum König gewählt. Ein Bastard eigentlich. Hat eigentlich kein Recht. Absalom wäre der richtige Erbe gewesen. Aber der hat sich vermasselt alles. Und hat ein unsichtbares Brandmal gehabt. Aber der Salomo, da aus diesem Techtelmechtel, was er da als Sohn herausgekommen ist. Und er ist auf dem Thron, und als er dort auf dem Thron sitzt, betet der Herr, ich bin nicht würdig, dieses Volk zu regieren. Ich bin nicht würdig, alles, was jetzt vor mir steht, all meine Aufgaben zu erfüllen. Als er sich unwürdig fühlt, wird er mit großer Weisheit ausgerüstet, mit Gaben ausgerüstet, mit Fähigkeiten ausgerüstet, dass ihm sogar das alles zum Verhängnis wurde. Und das geht genauso, wenn unheilige Menschen, und das ist ein Bild, wenn ungeheiligte Menschen gleich von Gott gesegnet werden, es geht gleich nach unten, ganz massiv, dann schafft er sich 900 Frauen an, einen richtigen Puff, oder einen Harem, oder was es auch immer ist. Verstehst, vermählt sich mit allen möglichen Königreichen, was Gott eigentlich verboten hat. Weißt du, das ist ihm in den Kopf gestiegen. Und Geschwister, wenn ungeheiligte Menschen nicht durch die Demut an die Macht kommen, groß werden, Gott erleben, das geht immer der Schuss nach hinten. Ich denke nur an Hiskia. Gott hat ihn geheilt, 15 Jahre dazugegeben, Wunder an seinem Leben getan, sein Leben verlängert. Oh,